Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
So, ihr wisst, wo es heute drum geht. Und ihr seid trotzdem gekommen. Ich weiß Bescheid, ey. Ist für mich auch nicht einfach, diese Predigt zu halten. Wenn nämlich demnächst nach Thorsten West gegoogelt wird, dann wird man dort folgende Worte finden. Thorsten West, Völlerei und Wollust. Schönen Dank. Okay, aber ihr wolltet es so. Ihr wolltet so, dass ihr sitzt hier drin, um da was drüber zu hören. Also kriege ich das jetzt heute auch. Ich habe am Anfang überlegt, wie kann man denn dieses Thema anschaulich machen. Und habe dann lange mein Material gesucht und habe dann das gefunden hier. Orgien, Orgien, wir wollen Orgien! Ne, das ist ein Ausschnitt aus Asterix. Und das ist schon der nächste Ausschnitt, der kommt gleich. Das ist halt dieser Ausschnitt gerade halt Orgien, Orgien, wir wollen wir Orgien. Danach sitzen dann so Leute im Publikum, es ist modernes Theater zur damaligen Zeit. Und dann sagt noch seine Frau, sie sind so wahr, sie sind so wahr. Ja, es ist tatsächlich wahr. Ich denke mal, es gibt also einige passionierte Asterix-Leser unter euch, die nette Bilder von antiken Orgien vor sich haben, mit den Auerochsenfett gebratenen Schweizkaldaunen mit Honig, Bärenblutwurst und gefüllten Giraffenhälsen. Das gibt's dann beim Angebot halt. Ja, und das ist dann eben zum Beispiel, das nächste Bild ist dann ja so eine Orgie, wie sie bei Asterix gefeiert wird. Da sieht man also Männer beim Essen und Frauen in ausgelassenem Tanz und so. Und dann ist auch der Dunst so ein bisschen dran. Man darf auch die Fenster nicht öffnen. Das wird ja den Charakter der Orgie etwas zerstören halt. Ne? Oder ihr denkt vielleicht nicht an Asterix, wenn ihr das Wort Orgie hört, sondern ihr denkt an die kleinen Privatorgien eures Lebens zurück. Vielleicht sogar mit einer kleinen Freude. Machen wir so ein paar Beispiele. Vielleicht deftige Besäufnisse im Freundeskreis. Das ist wohl mehr so ein Männervergnügen. Hoffe ich mal zumindest im Großen und Ganzen halt. Oder die große Schlemmerei bei der letzten Grillparty, die er gehabt hat, unsere CC-Sommerparty, da hätte es ja vielleicht eine Gelegenheit zur Völlerei gegeben, die ist ja leider ausgefallen. Aber in Würzburg gibt es ja pausenlos gute Gelegenheiten, sich den Bauch vollzuschlagen. Ich muss nicht alle Feste aufzählen, Kilian ist ja auch noch und so weiter, halt also keinen Bedarf. Ne? Oder im kleineren Level, so unsere tägliche Völlerei, vielleicht die Schokolade als Tröster in Prüfungsnot oder täglich am Schreibtisch oder einfach überall und immer. Andi, hast gelacht, ich hab's gehört. Ich hätte aber auch gelacht wahrscheinlich bei der Stelle. Und neben Essen und Trinken gibt es auch noch Lust am Überfluss im Konsumbereich. Vielleicht Häuser kaufen oder schicke Autos. Das ist vielleicht für viele Leute auch eine große Versuchung, sich mal ein tolles Auto zuzulegen. Klamotten kaufen, Schuhe kaufen. Jetzt ist mir die Damenwelt angesprochen. Ja, oder vielleicht CDs und DVDs, jetzt komme ich auf meine eigenen persönlichen Sünden zu sprechen, Bücher, Reisen etc. pp. Sucht euch irgendwas aus und denkt an irgendwas, wo ihr irgendwie den Hals nicht von voll kriegen könnt. Ein schönes Bild aus der Filmgeschichte ist auch das nächste. Kennen wahrscheinlich die meisten noch, ne? Das ist ein Ausschnitt aus Star Wars, Jabba the Hutt. Der ist da gerade irgendwie in gut ernährtem Zustand, hat sich da die Präsenz der Leia geschnappt als Gespielin vorne und da irgendwie vor ihm liegt auch allerlei Zeug rum, was er gleich in sich hineinschlingen wird. Ja? Und jetzt mal so zu dem Thema, eigentlich ist es nicht eigentlich super, viel zu haben und das in vollen Zügen zu genießen, das Leben einfach auszukosten, nehmen alles das, was man kriegen kann. Was ist denn mal schlimm daran, mal einmal über die Stränge zu schlagen und will mir eigentlich einer da irgendwie den Spaß vermiesen? Sind das vielleicht Neidhälse, die dann so aus niederem Motiv mir meinen Erfolg und meinen Lebensstil missgönnen? Noch schlimmer ist es allerdings, und das wird uns jetzt die Theatergruppe mal kurz vorführen, wenn man noch dazu im Genuss streiten muss und das Ganze vielleicht auch noch in der eigenen Familie.
Okay, zwei Stücke sind noch da. Zwei sind noch da. Oh Mann, eins ist noch da. Okay, mal nachrechnen. Ich habe das dritte. Er hatte zwei. Und sie ist beim zweiten. Nein, sie ist raus. Sie ist eine Zwei-Stück-Esserin. Die Sache läuft zwischen mir und dem da. Eigentlich ist das eins. Aber ich müsste es schaffen können. Im Prinzip bin ich der Einzige, dem es zusteht.
Drei Stücke. Er starrt schon aufs vierte. Kein Wunder, dass er so fett ist.
Aber das steht mir zu, Moppelchen.
Oh Gott, er hat Blickkontakt mit dem Stück aufgenommen. Ich muss schneller sein und es mir schnappen.
Oho, das ist also deine Taktik.
Oh nein, sie machen schon wieder Wettschlingen um das letzte Stück. Ich bin zwar satt, aber den Spaß lasse ich mir nicht entgehen.
Gut, also, Menschen gönnen mir vielleicht manchmal nichts. Aber ist denn Gott irgendwie auch so ein Spaßverderber? Also ich bin ganz sicher, Gott ganz gewiss nicht. Also zumindest nicht der Gott, von dem die Bibel berichtet. Nämlich, was war denn Jesus' erstes Wunder? Richtig, für alle Checker, die das im Stillen gedacht haben, Wein aus Wasser zu machen. Und Jesus wurde von einigen Leuten auch Fresser und Weinsäufer genannt, kann man in der Bibel nachlesen. Und den Ruf muss man sich erstmal erspielen. Und auch wenn darin eine gehässige Übertreibung liegt, die wohl Leute, die irgendwie Jesus schlecht machen wollten. Jesus war ein Mensch, der gerne in Gesellschaft feierte. Der wäre vielleicht auch gerne zu unserer CC-Sommerparty gekommen. Vielleicht kommt er ja in 14 Tagen. Und gerne dabei Menschen nahe kam. Er war ein Menschenfreund und schaute auf das Anliegen der Menschen. Und zu denen gehört natürlich in erster Linie auch das, was wir für körperliche Bedürfnisse haben. Essen, Trinken, Nähe, Geborgenheit, Sexualität. Das sind alles Dinge, die Gott im Blick hat und die Gott geschaffen hat. Aber wo hört dann der Spaß auf und wo beginnt etwas, das dann die Namen Völlerei und Wollust bekommen hat? Die beiden Sünden oder wie immer man das jetzt bezeichnen möchte halt, um die es heute gehen soll. Ich möchte am Anfang einfach mal sagen, was ich meine damit, wenn ich diese beiden Worte ausspreche, kommt auch hinten auf der Folie gleich. Völlerei meint so erstmal in erster Linie Unmäßigkeit im Essen und Trinken, unmäßiges, maßloses Essen und im weiteren Sinne eigentlich dann, wie ich auch gerade die Beispiele schon gemacht habe, jedwede Maßlosigkeit auch bei anderen Konsumgütern. Und Wollust ist über die Jahrhunderte hinweg ein Begriff für zügellose Sexualität geworden. Ursprünglich war dieser Begriff gar nicht so negativ behaftet. Wir verwenden ihn aber heute eigentlich als Begriff für zügellose Sexualität, also wo es um sexuelles Empfinden geht, das den Menschen eigentlich steuert. Und hinter der Wollust stecken starke Fantasien, starke Triebkräfte und Verlockungen. Also es ist eigentlich im Prinzip so die Bezeichnung dafür, dass die Sexualität mich treibt. Und mich dann auch zu einem unmäßigen Leben in der Richtung führt. Aber was ist denn eigentlich unmäßig und zügellos? Darauf wird ein Mitteleuropäer, wie wir hier, mit vollem Kühlschrank und Auswahl von hunderten Schokoladen- und Weinsorten, ich habe mal ein Bild nochmal mitgebracht hier, das ist ein Bild aus dem typischen Studentenhaushalt. Ja, also irgendjemand, der täglich wirklich bei uns hier Fleisch und Obst isst, am besten noch Bio oder Feinkost, der wird ja darauf gewiss eine andere Antwort geben als ein hungerndes Kind in der Demokratischen Republik Kongo, Eritrea, Burundi, Niger oder Sierra Leone. Ich habe gestern mal geguckt, das sind die 5 Länder, die in der Statistik der Welthungerhilfe am schlimmsten dran sind, in dem halt wirklich nach den Berichten der Welthungerhilfe die Ernährungssituation am prekärsten ist und selbst kleine Kinder täglich hungern müssen. Nicht ab und zu mal, sondern die müssen täglich hungern und viele verhungern dann ja sogar in diesen Ländern. Nun, das ist ein humanitäres und auch ein politisches Problem, aber unabhängig davon, wenn wir den Reichtum hier in Europa oder in Amerika oder in China oder in anderen großen Ländern, wo dann doch noch genug da ist, wenn wir den Reichtum nun einmal haben und selbst wenn wir jetzt damit fair umgehen würden und alles noch abgeben würden, was wir abgeben könnten, dann würden uns wahrscheinlich immer noch 10 verschiedene Schokoladensorten im Supermarkt locker überbleiben, die wir dann verschlingen können. Und wenn wir immer noch volle Fleischtheken und überquellende Weinregale haben, ist dann nicht eigentlich dann unter diesem Gesichtspunkt, wenn man so diesen Fairness-Charakter betrachtet, nicht alles erlaubt, was gefällt? Ist es dann nicht meine eigene Verantwortung und auch allein meine Sache, mein Privatvergnügen, wie viel ich konsumiere und ob ich mir damit etwas Gutes tue oder nicht? Das Leben ist doch hart genug, würde man jetzt so sagen. Da gab es mal so eine Rauchmarke, milde Sorte, denn das Leben ist ja hart genug. Und kann denn üppiger Konsum eigentlich wirklich Sünde sein? Nur eine Ahnung davon haben wir schon, dass Übertreibung nicht gut ist. Ich denke mal, es gibt wohl niemanden von uns, wie wir heute hier sind, dem es nicht passieren könnte, eine Leidenschaft zu übertreiben. also mehr als bekömmlich etwas zu konsumieren. Das ist schon ganz einfach, wenn ich feststelle, was dabei rauskommt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ich abends zuvor, auf Deutsch gesagt, besoffen war, dann gibt es nämlich leider den nächsten Morgen. Und es gibt auch eine hauseigene Leber mit extrem hohem biologischen Erinnerungsvermögen. Und wenn ich viel esse, werde ich früher oder später übergewichtig werden und damit einhergehend oft krank. Ja, und wie ist es denn so, wenn ich andere Konsumgüter habe, wenn ich endlich so das tolle Haus habe, auf das ich jahrelang gespart habe und für meine Familie endlich dann gefunden habe, oder das schicke Auto, mit dem ich jetzt durch die Straßen brause, und wenn ich die Regale voller Besitztümer habe, egal was, stellt euch gerade was vor, was ihr vielleicht gerne zu Hause im Überfluss irgendwie hättet, dann bin ich endlich zufrieden. Ne? Eher nicht, eher im Gegenteil. Ja, mir geht schon gut, aber wenn ich dann mir das eine Ding noch leisten kann, was jetzt noch so fehlt gerade halt, dann werde ich satt sein, dann werde ich endlich zufrieden sein. Aber das Komische daran ist, ich werde nicht satt. Es bleibt immer so eine komische Leere und so ein Verlangen über. Und man kann das vielleicht ganz gut vielleicht mit einem Aschenbecher vergleichen. Also mein Besitz fühlt sich manchmal wie so ein Aschenbecher an. Der Aschenbecher ist voll, der Genuss war da, aber jetzt riecht die Bude nach Rauch und irgendwas liegt schwer auf meiner Lunge. Es ist nicht mehr jetzt echt fern, also eigentlich über eine Person zu lästern, die vor ein paar Wochen verstorben ist, über Michael Jackson nämlich. Nee, also jetzt ganz im Ernst, also der Tod von Michael Jackson hat mich wirklich tief berührt. Das liegt allein daran, ne, das war so halt einer der Popstars der Jugend und der einen über ganz viele Jahre irgendwie begleitet hat, wie auch immer. Und auf jeden Fall hat mir der Tod von Michael Jackson eins ganz stark in Erinnerung gerufen, wie schlimm es nämlich eigentlich ist, wenn man Wünsche und Bedürfnisse hat, sich alles leisten kann, was man will, so von wildesten Anschaffungen wie die Neverland Ranch, die sich Michael Jackson mal gekauft hat, kann man im Internet jetzt übrigens die Bilder sich davon angucken, wie es da drin so ausgesehen hat, empfehle ich mal zum Nachgucken. Oder er hat sich mal den ganzen Beatles-Song-Katalog gekauft, war Paul McCartney nachher nicht so begeistert davon, die waren mal befreundet, und als er das dann so erfahren hat, halt, er verfügt jetzt halt über die Rechte der Beatles oder seine Erben nunmehr. Oder das ging halt dann ein bisschen zu Zirkustieren oder einem neuen Gesicht, was man sich nach und nach dann irgendwie umoperieren lässt. Aber egal, was ich mache, das Herz bleibt leer. Und Michael Jackson ist irgendwie so ein ganz trauriges Beispiel dafür, dass ich mein Leben total voll machen kann, ohne dass es erfüllt ist. Das ist nämlich keinesfalls gleichbedeutend, ein volles Leben auf der einen Seite, vollgepackt mit Gütern, mit vielleicht auch mit Terminen oder mit Dingen, die ich unternehme. Und auf der anderen Seite steht das Wort Erfüllung. Mein Leben kann total zugeschüttet mit Reichtümern sein, aber mein Herz kann trotzdem verwundet, einsam und unerfüllt bleiben. Und wenn ich vom Essen, Trinken und vom Konsum auf das Thema Sexualität springe, da muss man auch sagen, es ist jetzt nicht dem Grunde nach so, dass Sexualität nicht toll wäre. Hey, unsere Erfahrung spricht dagegen. Und wer hat denn den Sex erfunden? Und wer hat gesagt am Anfang, dass wir fruchtbar sein sollen und uns mehren sollen? Und es ist sogar so, dass wenn viele Leute, die nicht so bibelfest sind, nicht wissen, man soll auch noch sogar noch Spaß dabei haben. Und zwar zitiere ich mal aus Sprüche 5, 18 und 19. Da steht folgender Satz drin. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse. Ihre Brüste sollen dich berauschen, jederzeit in ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. So in der Lustübersetzung. Ne? Das klingt nicht gerade prüde, oder? Und wie auch denn? Warum sollte Gott Geschlechtsorgane schaffen, wenn sie etwas Peinliches oder Verbotenes wären? Aber dass man mit Sexualität viel Unheil anrichten kann, das ist auch relativ schnell nachvollziehbar. Achso, ich habe übrigens noch ein Bild gehabt, das ist das nächste Bild, das können wir im Hintergrund mal stehen lassen, das ist zum Beispiel auch eine Chagall-Interpretation vom Hohen Lied der Liebe, und das ganz gut eingefangen ist, wo diese Sinnlichkeit vom Hohen Lied irgendwie so in einer schönen Form irgendwo dargestellt ist. Also, dass man mit Sexualität viel Unheil anrichten kann, das ist uns eigentlich relativ klar. Ja? Also viele Männer, betone ich jetzt nochmal, viele Männer kennen bestimmt das Gefühl, von ihrer Sexualität getrieben zu sein. Das mit dem Getrieben soll jetzt irgendwie nicht eine billige Entschuldigung für uns Männer sein, sondern bei Männern ist es einfach tatsächlich so, dass sie überaus sensibel für sexuelle Anreize sind. Und die Werbung und die, sag mal, Sexindustrie wissen sich das natürlich zunutze zu machen. Man kann jeden Mist mit einem leicht bekleideten Mädel viel besser verkaufen. Und jetzt mal im Ernst, ist das nicht total arm, dass das so ist und dass wir uns irgendwie da davon einfangen lassen? Und wer lässt sich davon nicht einfangen? Und trotzdem bleibt das unverwüstlich gefährlich, oder wenn ich das Wort gefährlich vermeiden will, ist zumindest mal extrem wirksam. Es klappt. Sexualität sells, tatsächlich. Ja? Und wie ist es, wenn ich mit jemandem Sex hatte und der wird dann ausgetauscht? Oder schlimmer noch, also wenn ich jetzt von normalen partnerschaftlichen Problemen weggehe, wenn wir uns Fälle angucken, wo Leute als Sexobjekte, als Missbrauchsopfer missbraucht werden und dabei jemand nur an seinen eigenen Spaß denkt, aber nicht an das Herz und an die Würde des anderen Menschen, mit dem er da zusammen ist oder war oder vielleicht nicht mal zusammen ist. Und jetzt mal von Männerwatschen auf die Frauen übergesprungen. Das können Frauen übrigens auch mit Sexualität oder mit ihren Reizen irgendwie verletzen halt. Sie können einen Mann bezirzen, vielleicht um Profit daraus zu schlagen. Das ist weniger bei jungen Frauen beliebt, aber kommt dann zuweilen im Leben dann auch mal vor. Gibt es leider viele Geschichten, die ich da auch schon selber gehört habe. Oder vielleicht einfach irgendwie sowas zu wählen, um versorgt zu sein. Oder einfach mal ein bisschen Katz und Maus zu spielen. Jetzt sind wir mehr bei den jungen Damen. Ja, und das alles, diese ganze Thematik ist hochexplosiver Seelensprengstoff, habe ich das mal genannt. Und dieser Seelensprengstoff, der lässt unsere Gesellschaft an allen möglichen Stellen hochfliegen. Ihr wisst schon wo, ich muss das jetzt nicht im Einzelnen anführen. Und wir selber, wenn wir so agieren, wenn wir unsere Sexualität ungezügelt betreiben, dann sind wir eigentlich Selbstmordattentäter mit dem Sprengstoffgürtel um die Hüfte herum. Okay. Dass da irgendwas nicht stimmen kann, darauf kann man kommen, wenn man die Augen nicht total verschließt. Aber Sünde, jetzt sind wir beim anderen Thema, Sünde, warum ist denn das Sünde? Ja? Hat da einer, sprich Gott jetzt mal ganz, ganz konkret gesagt, blöde Regeln aufgestellt, die mir den Spaß verderben sollen? Ja, jetzt kommt wieder eine meiner Lieblingsphrasen. Ist Gott vielleicht so, nächstes Bild, ein Hausmeister mit einer grauen Schiebermütze, der immer dann, wenn die Kinder ausgelassen auf der Grünfläche im Hinterhof so spielen, aus seinem Fenster runterschreit, Kinder runter vom Rasen oder setzt was? Gibt ja so diese Hausmeister, gab es zumindest früher. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, halt. Das ist vielleicht eine derb karikierte Form dieses Hausmeisters, aber erlebt man schon mal häufiger, ne? Dass irgendwelche verantwortlichen Menschen dann dort den Kindern den Spaß verderben und nicht mit einverstanden sind, dass die mal ein bisschen rumtollen auf dem Rasen. Ja? Da müssen wir uns mal einem Thema jetzt zuwenden, um diese Frage zu beantworten, ob Gott eigentlich so ein Spielverderber, so ein Hausmeister irgendwie ist. Nämlich, was ist denn eigentlich Sünde? Das Wort Sünde meint in der griechischen Ursprungsbedeutung, und die steht in den meisten Stellen im Neuen Testament da, wo Paulus von Sünde redet, da steht Hamartia. Ist das richtig ausgesprochen, Christoph? Hamartia? Ja, so. Und das meint eigentlich so viel wie, also das ist ja aus der normalen griechischen Umgangssprache dann entnommen, das meint eigentlich so wie beim Bogenschießen eine Sehne verlieren und dadurch das Ziel verfehlen. Also Sünde meint eigentlich, Sünde ist alles Handeln oder auch Unterlassen, das von Gott, dem Ursprung und Ziel unseres Lebens, uns trennt. Also nicht irgendwie ein Einzelpunkt, irgendwie so, ich habe eine Regel übertreten, sondern es geht um Zielverfehlung. Und bestimmte innere Haltungen führen oft dazu, dass ich in Sünde, in diese Trennung von Gott hinein verfalle. Und diese Haltungen, das hat Christoph ja schon ein paar Mal so ansatzweise erläutert halt, die werden oft fälschlicherweise als Todsünden bezeichnet. Wir haben ja diese Predigtreihe nach den 7 Todsünden, wie sie oft so umgangssprachlich benannt werden, benannt. Neid, Habsucht, Wollust, Völlerei, Hochmut, Rachsucht und Trägheit. Und diese Charaktereigenschaften nennt man theologisch eigentlich genauer gesagt die Hauptlaster, und sie sind weniger Sünde, wie man das so umgangssprachlich sagt, im engeren Sinne, sondern sie sind mehr die Ursache von sündhaftem Verhalten. Da die Hauptlaster Ursache und somit Wurzel von Sünde sind, werden sie auch gelegentlich als Wurzelsünden bezeichnet. Das findet man auch in der Theologie wieder. Oder auch der Begriff Hauptsünde ist gebräuchlich. Aber wenn jetzt jede Zielverfehlung uns von Gott trennt, spielt es für die Frage, ob ich das Ziel erreiche oder nicht, keine Rolle, ob ich das Ziel knapp oder derbe verfehle, denn knapp daneben, also knapp vorbei ist halt auch daneben, hat halt nicht getroffen. Also jetzt irgendwie so eine Kategorisierung vorzunehmen, das sind ganz besonders schwere Sünden, das sind Todsünden, die vielleicht gar nicht verziehen werden können. Wenn man so etwas meinen würde, so etwas wird teilweise auch theologisch vertreten, aber jetzt nicht im Zusammenhang mit diesen Charaktereigenschaften, sondern mit ganz besonders schweren Sünden, findet sich meines Erachtens nach in der Bibel kein Hinweis darauf, dass das tatsächlich so ist, dass nicht irgendwas etwas nicht vergeben werden kann. Es geht eigentlich nicht um die einzelnen Taten, sondern es geht um unser ganzes Leben, es geht eigentlich um unsere Zielrichtung. Das Problem ist also eigentlich ein grundsätzliches Problem. Es stimmt nicht nur ein bisschen was nicht in unserem Leben. Alright. Das Thema ist, glaube ich, zu schwer. Ich bin schon wieder.
Ja, bist du sicher?
Ja, ja, das ist alles total im Plan. Genau, wird super, Dankeschön. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie schwer Sünde wiegt, ne? Aber ich glaube, die Corinne hat das schon ganz super geordnet. Aber ich mache mir lieber auch nur mal sicher, nicht, dass ich hier. Also Sünde ist was total Schweres, wie wir gerade gesehen haben. Aber das kommen wir mal zurück. Das Problem ist also grundsätzlich. Es stimmt nicht nur ein bisschen was nicht, sondern die ganze Richtung stimmt überhaupt nicht. Und Paulus bringt das an einer Stelle ganz gut auf den Punkt. Das steht in Philipper 3,19. Da sagt er zu den Menschen, die, sage ich mal in Anführungszeichen, jetzt trieborientiert leben, ihr Gott ist der Bauch. Ja, und so hart muss man das wohl sehen. Wer nämlich im übermäßigen Genuss sein Heil sucht, macht etwas zu seinem Gott, was ihm nach Gottes Plan nur dienen, ihn aber nicht beherrschen soll. So, der Mensch, der seine Befriedigung in materiellen Gütern, in Essen, Trinken, Konsum, Beziehung, Sexualität, was auch immer sucht und seine Erfüllung damit finden will, der wird nicht nachher nur derbe enttäuscht sein, denn die Erfüllung ist damit nicht zu finden. Nein, er macht sich eigentlich, und das ist das Problem an der Sache, er macht sich eigentlich zum Sklaven dieser Dinge. Und somit macht er sich letztendlich zum Sklaven der Sünde, einem Leben abseits von Gott oder wie John Steinbeck mal, der Autor mal formuliert hat, jenseits von Eden, abseits von Gott. Und jetzt kommt vielleicht in euch die Frage auf, gibt es denn so ein Rezept gegen das Verlangen nach Völlerei und Wollust, ein wirksames Gegenmittel? Und dass wir dieses Verlangen in uns tragen, dass wir vielleicht orgien wollen, wie das am Anfang da dieser Schauspieler so geschrien hat, das ist leider tatsächlich oft viel zu wahr. Wir suchen tatsächlich oft unsere Zielrichtung in der Befriedigung von irgendwelchen Wünschen, von denen wir uns irgendwie vorstellen, dass die uns weiterhelfen können. Das ist oft dann auch so ein Schema. Und das Schema, was manchmal bei uns abläuft, ist dasjenige, dass wir uns daran erinnern, was uns mal gut getan hat. Und das sind ja manchmal einfach leibliche Dinge. Und wir erinnern uns daran, ach, wir haben uns ganz gut gefühlt, als wir das letzte Mal einen Hefeweizen getrunken haben und vielleicht ein halbes Hähnchen dazu gegessen haben. Markus, jetzt kommst du. Markus hat vorhin gesagt, er wird irgendwann während der Predigt jemand mit einem halben Hähnchen an mir vorbeilaufen lassen. Aber es ist leider nicht passiert. Nachher vielleicht. Und du erinnerst dich daran, das war das letzte Mal nicht schlecht, da habe ich mich gut gefühlt. Ne? Und das nächste Mal trinkst du 2 Hefe, das übernächste Mal trinkst du 3 Hefe. Ja, aber dieses Verlangen haben wir. Ne? Aber gibt's ein Gegenmittel? Kann man irgendwas dagegen machen? Und ich habe eine blöde Botschaft. Nein, ein Medikament, eine billige Regel, ein Verhaltensmuster gegen Sünde gibt es nicht. Gibt's einfach nicht. Ja, und das hätte auch von Anfang an überhaupt keinen Erfolg. Und das möchte ich euch mit 2 Bibelstellen darlegen, warum das keinen Erfolg hatte. Die müssen jetzt auch beide hinten kommen. Das eine steht im Römerbrief. Da sagt Paulus oder schreibt Paulus zu den Römern: So ich aber tue, was ich nicht will, so tue ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich sehe aber ein ander Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüte und nimmt mich gefangen in der Sünde Gesetz, welches ist in meinen Gliedern. Hui, das ist ein bisschen altertümliche Sprache, aber es ist schon klar, was damit gemeint ist. Ne? Paulus sagt eigentlich, die Sünde in uns, die arbeitet selber. Da ist etwas in uns drin, was gegen das eigentlich ankämpft, was Gott eigentlich mit uns vorhat und was wir eigentlich auch als richtig und wahr irgendwo empfinden, aber es findet in uns ein Kampf statt. Und dieser Kampf, der wird in uns geführt. Und dann gibt es eine weitere Stelle im Johannesevangelium, wo Jesus selber was dazu gesagt hat. Jesus hat gesagt, Johannes 8,34, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Das heißt, in uns findet ein Kampf statt und wir verknechten uns selber. Und daraus folgt, es nützt überhaupt nichts, sich zu gängeln, mal so ein bisschen zurückzustecken, sich vielleicht ein paar gute Vorsätze zu machen oder vielleicht in das andere Extrem zu verfallen. Das haben viele Mönche im Laufe der christlichen Geschichte getan. Und das kommt auch immer mal wieder hoch, dass man vielleicht sagt, ich übe mich in Askese, in totalem Konsumverzicht halt. Ja, klar, all diese Dinge sind jetzt erstmal isoliert betrachtet nicht schlecht. Es ist schon nicht schlecht, sich mir gute Vorsätze zu machen halt. Aber es ist die Frage, ob sie die Wurzelsünde, wie wir das hier bezeichnen, das Problem eigentlich beseitigen. Das tun sie nämlich nicht. Das ist ungefähr so, als wenn ich mich in einer Sauna mit Eiswürfeln erfrische. Ja, das hilft so, aber wenn die Eiswürfel geschmolzen sind, also dann sitze ich immer noch in der Sauna. Und es gibt nach der Bibel nur einen Weg, und ich betone und beteure nur einen Weg, den uns Paulus auch vorgezeigt hat. Da steht im Philipperbrief drin, da sagt Paulus, schließlich habe ich in jeder Lebenslage gelernt, zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut, und so kann ich mit beidem fertig werden. Mit dem vielen wahrscheinlich mehr, ne? Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Was sagt Paulus dazu? Aber okay, das klingt gut, ne? Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Aber wie kann das gelingen? Wie kann das gelingen, dass Christus mir Kraft und Stärke gibt? Das geht natürlich erstmal nur, wenn es überhaupt stimmt, dass Christus überhaupt heute noch da ist, noch lebt. Ne? Dass er auferstanden ist und dass er bei uns ist, wie er versprochen hat. Jeden Tag, hat er gesagt am Ende des Evangeliums, er wird jeden Tag bis ans Ende der Welt bei uns sein. Und Paulus schreibt zu diesem Thema vollkommen zu Recht nochmal an einer anderen Stelle im 1. Korinther, im 15. Kapitel, Vers 32, wenn Tote nicht auferweckt werden, Klammer auf, auch wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn diese ganze Geschichte nicht stimmt, dass es wahr ist, dass Christus uns vorangegangen ist, dass Christus am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden gestorben ist halt, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das wäre dann die einzige vernünftige Sache. Man könnte dann irgendwie nach außen hin ein schönes Programm abziehen, dass man irgendwie solidarisch ist und aus irgendwelchen moralischen Gründen heraus ein integeres Leben führt. Aber für uns selber betrachtet, wenn wir nur tot sind und nichts dahinter steckt halt, warum soll man sich da nicht den Bauch vorschlagen, essen und trinken und alles genießen, was man machen kann? Ist das nicht die eigentliche logische Konsequenz, die dann richtig wäre? Und dann kennt auch die Gier nach Leben natürlich kein Maß. Ja? Denn wenn man seine Identität, das, was mich eigentlich ausmacht und was mich vielleicht auch in der Ewigkeit ausmachen wird, nicht von Gott her erwartet und erhofft, dann sucht man sie im Kaufen, im Konsumieren und im sich Einverleiben von irgendetwas. Das ist die eine Seite der Medaille. Wenn es aber stimmt, was Paulus sagt, wenn Jesus dagegen da ist, heute noch, immer, und wenn diese Kraft und Stärke, von der Paulus redet, wenn die anzapfbar ist, wenn die gegenwärtig ist, und dann wäre die Sachlage vollkommen anders, und dann könnte es klappen. Dann könnte es klappen, dass wir Kraft und Stärke durch Christus beziehen und ein Leben führen, in dem es egal ist, wie die äußeren Umstände jetzt gerade mal aussehen, in dem wir uns nicht von den äußeren Umständen abhängig machen, sondern in dem wir darauf vertrauen, dass Gott uns führt und leitet. Ja, geht das? Ja, das geht. Aber das ist einfach und schwer zugleich. Ne, es kostet dich nämlich dein Leben. Um es mal ganz brutal zu sagen, Paulus sagt an einer anderen Stelle, die Speisen sind für den Bauch da und der Bauch für die Speisen. Gott wird beide vernichten. Das ist eine extrem unangenehme Botschaft. Ich meine, jetzt könnte man natürlich auch mit irgendwelchen Höllenbildchen kommen. Ich habe mal eins mitgebracht, das ist so eine mittelalterliche Darstellung, die dann auch so faktisch die Opfer der Völlerei und Wollust sozusagen bei der ewigen Betätigung darstellt. Aber ich will jetzt nicht... Ich will das jetzt nicht auf diese blöde Schiene ziehen, dass man irgendwie eine Höllenpredigt macht und sagt, ja, wenn ihr das und das tut, dann werdet ihr in die Hölle geschmissen. Das ist auch nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass wir heute erkennen, was eigentlich von Relevanz ist und was eigentlich unsere Chance bei der ganzen Situation ist. Unsere ganze Chance ist nämlich, wer an Jesus glaubt, der wird etwas eigentlich Unglaubliches erleben, nämlich das, was er vielleicht vorher woanders gesucht hat, was er sich im Kaufen, im Essen, im Saufen, irgendwie im Anschaffen von irgendwelchen Sachen, vielleicht in der Musik oder so, was er da gesucht hat und das nie gefunden hat, was er nie finden kann, das wird er bei Jesus finden, nämlich inneren Frieden, eine tiefe innere Erfüllung, eine wirkliche Erfüllung, die stehen bleibt, mit der ich leben kann, die mein ganzes Leben trägt, auch wenn es mir mal richtig beschissen geht. Und dazu wird er auch ein wirkliches ewiges Leben bekommen, genauso wie es gedacht ist. Und wie geht denn das jetzt? Und Paulus erklärt es ganz einfach in einer Stelle im Galater, 5. Kapitel, Verse 16 bis 25. Das ist jetzt ein bisschen längerer Text, den ich deswegen auch komplett für euch dann nochmal abgelichtet habe und den ich euch zu Hause nochmal zum Nachlesen empfehle. Dieses Thema ist bestimmt heute für euch nicht zu Ende. Da steht Folgendes drin. Ich habe es mal am Anfang unterstrichen, als eine Alternative. Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen, sagt Paulus. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig, wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittellosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltung bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Ich habe schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Jetzt kommt der Gegenentwurf. In Paulus Sache habe ich wieder unterstrichen, Text. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Bei Luther steht da Früchte. Das sind die Früchte des Geistes. Das ist also nicht etwas, was wir produzieren und was eine Folge unseres Verhaltens ist, sondern hier steht drin, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Das sind nicht wir, sondern das ist Gottes Geist. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Jetzt der entscheidende Abschlusssatz in dem Vers. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Und genau diese Stelle beschreibt, was eigentlich die Freiheit des Evangeliums ist. Das Entscheidende ist erstmal die Verbindung mit Christus, die diese Verbindung voraussetzt, dass mich Gottes Geist bestimmen kann. Und diese Verbindung mit Christus wird durch den Heiligen Geist hergestellt und ist jede Minute meines Lebens abrufbar. Also was in meinem Leben sozusagen passiert, ist dann eine Folge der Entscheidung, ob ich mich von Gottes Geist leiten lassen will und Gott damit letztendlich die Herrschaft über mein Leben geben will und deswegen auch mein Leben verliere, deswegen habe ich das vorhin so drastisch gesagt halt, oder ob ich lieber mein Fleisch entscheiden lasse, dass ich selber denke, ich mache mal das, was ich für richtig und für gut erachte jetzt gerade so im Moment. Und das hat jeweils absehbare Folgen, die Paulus an dieser Stelle ganz klar darstellt, und ist von daher gesehen etwas, was hinten rauskommt, was die Früchte meines Lebens sind oder was denn die Folgen meines Lebens sind, prädestiniert. Ich kann es wirklich ablesen und man kann auch wirklich sagen, ich finde, Paulus hat auch recht an der Stelle. Wenn man sich das anguckt, wenn man sich das Leben von Leuten anschaut, dann sieht man tatsächlich, wo ein selbstbestimmtes Leben hinführt und wo ein Leben von Leuten hinführt, die sich von Gottes Geist bestimmen lassen. Es hat absehbare Folgen in unserem jetzigen Leben, in unserem Hier und Jetzt, was wir daraus machen. Und es ist dann auch noch eine Entscheidung auf Leben und Tod in der Ewigkeit. Den Satz lasse ich nochmal nachhalten. Das ist eine Entscheidung auf Leben und Tod in der Ewigkeit. Das steht da leider so drin. Und ich bedauere, dass ich das in dieser Härte sagen muss. Es steht nun mal leider in der Bibel drin. Aber ich befinde mich da in guter christlicher Gesellschaft, denn Paulus sagt das wirklich an dieser Stelle unmissverständlich und er sagt es nicht nur an dieser Stelle, sondern diese Aussage kommt an ganz, ganz, ganz vielen Stellen. Und es geht dabei eben nicht darum, einmal einen Fehler zu machen, zweimal einen Fehler zu machen, dreimal einen Fehler zu machen. Fehler sind vergebbar. Gott will uns ja vergeben. Sondern es geht darum, was wir eigentlich wirklich über unser Leben drüber schreiben wollen. Wollen wir über unser Leben drüber schreiben, dass wir uns von Gottes Geist bestimmen lassen wollen? Oder wollen wir lieber unser Leben drüber schreiben lassen, dass wir sagen, nee, wir machen das lieber selber. Die Entscheidung haben wir. Und genauso wie ich das bedauere, das in dieser Härte sagen zu müssen, freue ich mich zugleich, denn es gibt ja für uns eine greifbare Lösung, die uns sofort, augenblicklich und für immer helfen kann. Und das ist eine verdammt gute Nachricht, das ist nämlich das Evangelium, die gute Nachricht von einem selbstlos und schrankenlos liebenden Gott, der alles für uns vorbereitet hat, dass wir das Ziel erreichen können, was wir uns eigentlich schon längst wünschen. Aber ohne Gott ist dieses Ziel, was wir uns eigentlich verwünschen, durch Nebelbomben verhüllt. Wenn man mal wieder ein Bild gebrauchen will. Ihr erinnert euch, wir sind im Krieg. Wir leben in diesem inneren Krieg zwischen dem Fleisch und dem Geist Gottes, der eigentlich was anderes möchte. Jetzt möchte ich euch zum Abschluss ein paar Fragen stellen. Kennst du persönlich Jesus Christus? Und erlebst du, wie der Heilige Geist dich leitet, wie Paulus das hier sagt? Kennst du diese Erfahrung, dass der Heilige Geist dich leitet? Und wenn nicht, wundere dich nicht, wenn vieles schief läuft, dass deine Sehnsucht umgestellt ist, denn du bist auf der Fleischseite. Es geht gar nicht anders. Also du bist von da gesehen, in Anführungszeichen, ein wenig entschuldigt, bis jetzt gerade. Ja? Aber da läuft ein Kampf, wir können diesen Kampf ohne Gottes Geist nicht gewinnen. Wir können viel tun, aber die harte Quintessenz aus diesen Stellen ist, wir können diesen Kampf ohne Gottes Geist nicht gewinnen. Niemand. Ich auch nicht. Auch nicht irgendjemand, auch nicht irgendein frommer Mensch aus unserer City Church. Niemand kann diesen Kampf ohne Gottes Geist gewinnen. Und auch mit Gottes Geist bleibt es ein Kampf. Ist ja nicht danach alles erledigt halt. Wir haben ja schon genug Predigt rein gehabt, indem wir uns mit unangenehmen Dingen im Leben beschäftigt haben. Es ist nicht alles gleich in dem Sinne gewonnen, dass wir keine Probleme mehr im Leben haben. Aber der Kampf ist im Prinzip schon gewonnen, nämlich an dem Tag, wo Jesus am Kreuz gestorben worden ist. Und du darfst dir helfen lassen, indem du Jesus einfach vertraust und in dein Leben einlädst, so wie wir das gerade auch in einem Song gehört haben. Ja, dass wir einfach Gott jeden Tag neu in unser Leben einladen. Das war für die Leute, die diese Sachen noch so ein bisschen neu sind und die vielleicht mit Jesus Christus und mit der Frage, wie ich den Heiligen Geist bekomme, die da noch nie was davon gehört haben. Und für all die Leute, die werden jetzt auch noch nicht so richtig was darüber verstehen, die sollten sich vielleicht mal mit dem Thema Heiliger Geist mal etwas intensiver beschäftigen oder mal jemanden von uns fragen. Wir können uns auch gerne nach der Predigt mal fragen, wenn du zu dem Thema Fragen hast. Und jetzt, vielleicht bist du aber auch Christ und sitzt heute hier drin. Und lebst aber auch nicht, dass der Geist dich leitet. Verlässt dich lieber so auf die Einhaltung von Regeln. Man kann ja auch aus der Bibel viele frommen Lebensregeln rausziehen und dann einfach mal das Beste tun. Versuchen, keine Völlerei und keine Wollust und keinen Neid und sowas zu betreiben halt. Und dabei auch durchaus sehr ehrenwert zu sein und viele tolle Bücher zu lesen und so. Viele Bücher von amerikanischen Megachurch-Pastoren, die dann ganz toll erklären, wie man das ein oder andere vielleicht ein bisschen besser anpacken kann. Kannst Weisheit ansammeln. Aber eigentlich verlässt du dich lieber darauf, dass du was Geschriebenes siehst und dass du es danach versuchst umzusetzen, aber nicht auf Gottes Geist, der dich leitet. Ja, und dann rate ich dir mal ganz dringend an, probier es mal aus, das, was Paulus hier sagt, im Geist zu wandeln, das wirklich zu machen, dem Geist in deinem Leben Raum zu geben. Und dann wirst du nämlich nicht nur leben tun nämlich all diejenigen schon, die auf Christus vertrauen. Das sagt Paulus ja an der Stelle auch. Er sagt, ihr lebt schon, aber nun lasst uns auch im Geist wandeln, wenn ihr schon lebt. Ihr lebt dadurch, dass ihr eigentlich im Prinzip diese auf Christus vertraut. Das war auch in dem einen Lied gerade, war da so eine Passage drin halt, dass unser Leben eigentlich beginnt, wenn wir so auf Christus vertrauen. Aber wir leben dann vielleicht, aber wir leben noch nicht frei, sondern wir leben immer noch in irgendwelchen Bindungen drin halt und erlauben gar nicht, dass der Heilige Geist uns in diese Freiheit reinführt. Also versuch's mal. Versuch mal dieses Wandel im Geist und erleb mal, wie der Heilige Geist dich vor dem Selbstbetrug des Fleisches warnt. Das tut er nämlich gerne. Zum Abschluss nochmal, hilfreich ist es daneben, aber bitte nicht als Ersatz für das Direkte vom Heiligen Geist leiten lassen, sondern so als Reflexionshilfe. Am Anfang mal so ein bisschen gucken, vielleicht auch immer mal wieder zu gucken, ob ich auf der richtigen Spur bin, ob ich mein Leben zusammen wirklich mit Christus vernünftig führe. Da kann man mal folgende Fragen bedenken. Was tun wir denn mit den vielen Angeboten, was tut mir denn von den vielen Angeboten, die auf mich einstürmen, was auf mich zukommt, was ich machen soll oder nicht machen soll, was tut mir davon wirklich gut? Wirklich gut. Was erfüllt mich eigentlich? Und wenn ich das in Anspruch nehme, bewirkt es auch Gutes für andere Menschen? Und wenn es das beide tut, wenn es mir wirklich gut tut und anderen Menschen gut tut, bringt es aber mich auf dem Weg mit Christus weiter oder führt es mich eigentlich ein bisschen weg von Christus? Mit den Fragen möchte ich euch jetzt einfach entlassen. Wir haben nochmal eine Zeit mit der Band, wo wir nochmal drüber nachdenken können. Und ich möchte mal das Angebot nochmal machen, wenn jemand einige Sachen nicht verstanden hat, dann möge er uns ruhig nochmal ansprechen. Hier sind ein paar Leute vorne, ein paar Mitarbeiter, die gerne mit euch reden.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.